Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Und wir beschäftigen uns in dem Semester mit Gesellschafts- und Kulturkritik, mit Zeitkritik. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie solche Vortragsreihen zu organisieren. Vielleicht erinnern Sie sich, letzte Woche bei diesen kleinen Einführungen, die ich mache, habe ich gesagt zu unserem Referenten, Herrn Hornhoff, der über Populismus gesprochen hat, dass wir beide ja nicht geahnt haben, als er mir das Thema vorschlug, wie aktuell das werden würde. Nun gut, auf die Art von Aktualität, die unser Thema insgesamt jetzt hat, Gesellschafts-, Kulturkritik, Zeitkritik, ja, wie es in den letzten Tagen sich gezeigt hat, hätte ich gerne verzichtet und wir alle sicher. Aber womöglich müssen wir uns dem stellen und diese Möglichkeiten der Kritik nutzen. Heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Klaus Wiegerling. Er hat Philosophie studiert, Komparatistik und Völkerkunde, ist promovierter und habilitierter Philosoph, lehrt unter anderem an der Technischen Universität Kaiserslautern und arbeitet am ITAS, das Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse, am Karlsruher Institut für Technologie. Und Herr Wiegerling, diejenigen, die vielleicht schon öfter hier in den Reihen waren, werden ihn kennen, hat hier regelmäßig Vorträge gehalten. Wenn Sie Lust heute Abend dann haben auf mehr, dann finden Sie im Internet auch seine Vorträge als Tondateien dokumentiert. Heute Abend wird Herr Wiegerling unser Thema nochmal anders unter die Lupe legen. Er wird sich der Kritik widmen und schauen, wie wir das, was wir hier mühselig aufbauen an Kulturkritik, auch wieder kritisieren können. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag und bei der anschließenden Diskussion.
Können Sie mich verstehen?
Ja, gut. Okay, gut.
Herr Friedrich hat es schon gesagt, es ist im Augenblick natürlich eine Zeit, in der man ständig überprüfen muss, ob das, was man geschrieben hat, noch so stehen bleiben kann, wie es steht, ob es falsch rezipiert werden kann. Und ich habe den Vortrag so vor 3 Wochen beendet und dann habe ich halt gedacht, naja gut, also die Ereignisse jetzt in den letzten Tagen waren ja doch so gravierend, dass man vielleicht die eine oder andere Stelle dann auch mal überdenken muss. Aber ich habe die Sache jetzt so stehen lassen und ich denke, wir können dann vielleicht bei der Diskussion noch einige Dinge klären. Meine Damen und Herren, in Goethes Faust gibt es eine wunderbare Stelle, die den Charakter des Spießbürgers sozusagen im Originalton und in seltener Präzision auf den Punkt bringt. Da heißt es, ich zitiere, nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und zieht den Fluss hinab, die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. So war der Spießbürger aus Goethes Faust. Sie sehen, auch wenn wir uns natürlich heimlich gelegentlich in die Spießbürger-Idylle zurücksehnen, sie will sich einfach nicht mehr so recht herstellen lassen. Die Flüchtlingskrise bringt es auf den Punkt. Die Welt ist uns im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pelle gerückt. Auch die Eventgeilheit, die zuweilen an der Stelle des alten Spießertums rückt, und die sich gelegentlich mit dem Gutmenschentum paart, hält mich dauerhaft vor. Mit der großen Krise geht oft auch ein kulturkritischer Impetus einher. Der Konflikte zwischen der aufnehmenden und der aufgenommenen Kultur eher auf der Seite der aufnehmenden Kultur zu verorten geneigt ist. Dieser Impetus beschäftigt sich vor allem selbstkritisch mit der eigenen Kultur. Das ist nicht übermäßig originell, hat die Kritik der eigenen Kultur doch eine gewisse Tradition. Ob Tacitus oder Rousseau, ob Nietzsche oder Simmel, immer liegt in der eigenen Kultur etwas im Argen. Kritisch sein ist längst eine durchaus lobenswerte bürgerliche Haltung geworden, die allerdings nur bedingt noch eine Zierde ist. Nicht selten ist kritisch sein ein öffentlicher Gestus, den wir von wichtigtuerischen Schauspielern und Popstars her kennen. Urständ feierte dieser Gestus bei den sogenannten 68ern. Im Literaturbetrieb etwa agierten nicht wenige Autoren, die ihre Lesung erstmal mit einer zünftigen Publikumsbeschimpfung einleiteten, bevor sie ihre oft mäßigen, aber ihres Erachtens politisch relevanten Texte zum Besten gaben. Peter Handkes Sprechstück Publikumsbeschimpfung von 1966 war eine Initialzündung für diese Haltung. Als Intellektuelle, zu denen man Autoren gemeinhin zählt, diesen Gestus pflegten und auch heute noch pflegen, überrascht wenig. Aber der kritische Gestus hat sich längst über die Gruppe vermeintlicher oder echter Intellektueller hinaus etabliert. Der Wutbürger wähnt sich als Ausdruck einer wie auch immer kritischen Bewegung, wie der Gutmensch und viele andere mehr. Kritik als Gestus hat in vielen Feldern Mehrheitsfähigkeit erlangt. Man denke etwa an die wohlfeile Kirchenkritik. Gelegentlich hat man das Gefühl, je weniger Kirche im Alltag sichtbar ist, desto vehementer und absurder hagelt es Kritik. So erzählte mir ein evangelischer Pastor, dass er nicht selten Austrittsbegründungen bekommt mit dem Hinweis, dass irgendeine Papstäußerung Missfallen gefunden hätte. Kirchenklatsche, insbesondere wenn es um die katholische Kirche geht, ist immer noch ein zentraler Bestandteil des kritischen Gestus. Die Kritik der eigenen Kultur ist also ein eingeübtes Ritual geworden, wobei durchaus zu konstatieren ist, dass es ein angenehmer und durchaus friedenserhaltender Umstand ist, die Schuld an den Übeln der Welt nicht immer im Fremden zu suchen. Schuld an den Übeln der Welt und am eigenen Unbehagen sind in der Tat nicht immer die anderen. Dennoch hat kulturelle Selbstkritik auch ihre Schattenseiten, da sie zuweilen Wahrheiten auch verdrängt. Gewiss hat der Kolonialismus dem afrikanischen Kontinent nachhaltig geschadet und den Bewohnern Afrikas enorme Blutopfer und natürlich auch enorme materielle Opfer abverlangt. Vergessen sollte man aber nicht, dass es auch ohne Zutun der Kolonialvölker einen enormen Blutzoll, Versklavung und Ausbeutung der afrikanischen Völker untereinander gegeben hat. Und zwar genauso brutal und rücksichtslos, wie bis in die jüngste Vergangenheit die europäischen Völker übereinander hergefallen sind. Kulturelle Selbstkritik ist zweifellos wichtig im Sinne des sich an die Nase packens, verdrängt aber gelegentlich, dass auch diese Selbstkritik den eigenen kulturellen Wurzeln entstammt. Deswegen muss die Kritik freilich nicht falsch sein, aber sie ist, wie wir sehen werden, auch ein Ausdruck dessen, was man kritisiert. Wenn über die Wurzeln der abendländischen Kultur debattiert wird, sofern es diese gemeinsamen Wurzeln überhaupt gibt, woran man gelegentlich zweifeln kann, werden drei essentielle Referenzpunkte immer wieder genannt, die freilich unterschiedlich ausgeprägt in einzelnen europäischen Teilkulturen vorkommt. Es handelt sich erstens um den in der griechischen Antike initiierten Logos- bzw. Vernunftdiskurs, zweitens um die jüdisch-christliche Tradition sowie drittens um die jüngere Tradition der Aufklärung. Ohne diese Bezugspunkte lässt sich auch die Bedeutung eines kritischen Weltverständnisses nur schwer verständlich machen. Lassen Sie mich meinen Vortrag nun anhand von folgenden Fragen entwickeln. Erstens, was heißt Kritik? Zweitens, was heißt Kritik der Kritik? Drittens, leben wir tatsächlich in einer Zeit der kulturellen Konflikte? Und viertens, wann ist ein Kulturkonflikt ein Kulturkonflikt? Und was sind Kennzeichen eines Kulturkonflikts? Zur ersten Frage, was heißt Kritik? Es würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen, wenn ich die entscheidende Rolle der Kritik in der Philosophie darstellen wollte. Ich werde nur auf wenige Aspekte, insbesondere seit Kants Begründung des Kritizismus als Kernfunktion der Philosophie, eingehen, um das Fundament unseres Begriffsverständnisses zu verdeutlichen. Zunächst lohnt es sich, auf die etymologischen Ursprünge zu schauen. Der Begriff, der über das Französische ins Deutsche eingedrungen ist, kommt vom altgriechischen Kritike, eigentlich he kritike techne, was die Kunst der Beurteilung bedeutet. Der Begriff entspringt dem gleichen Stamm wie Krisis, was so viel wie scheiden, trennen, aber auch entscheiden und Streit bedeutet, oder wie Kriterion, was Richtmaß heißt. All diese Begriffe verweisen auf das Verb krinein, was scheiden, trennen, sondern heißt. Entscheidend für den frühen griechischen Gebrauch des Begriffs ist, dass etwas fachgemäß beurteilt wird. Kritik ist eine Beurteilungspraxis, die niemals willkürlich agiert, sondern sachgemäß und mit Expertise ausgeführt wird. Eine kritische Praxis, da wären wir wieder bei Kant, ist also eine Weise der sachgemäßen Prüfung und Beurteilung. Sie findet beispielsweise statt, wenn der Meister Werkstücke auf ihre Brauchbarkeit hin prüft und seinem Lehrling erklärt, warum dieses Werkstück für bestimmte Zwecke gebrauchbar ist, in dem Sinne gebrauchbar ist, für andere dagegen nicht. Auch intellektuelle Tätigkeiten, auf intellektuelle Tätigkeiten bezogen, hat das nicht zuletzt auch etwas mit der Prüfung von Geltungsansprüchen zu tun, in dem Sinne, dass wir zu überprüfen haben, ob bestimmte allgemeine Ansprüche, die mit irgendwelchen Aussagen erhoben werden, zu Recht bestehen. Für Kant, der die kritische Aufgabe ganz ins Zentrum des Philosophierens stellte, war Kritik das Gegenkonzept zur Dogmatik. Seine berühmte Kritik der reinen Vernunft ist sowohl im Sinne eines Genitivus Subjektivus als auch im Sinne eines Genitivus Objektivus zu verstehen. Also sowohl im Sinne einer Kritik der Vernunft selbst als auch im Sinne einer Kritik von Gegenständen und Sachverhalten, insbesondere den der Metaphysik, durch die Vernunft. Es geht also sowohl um eine Unterscheidungspraxis im Hinblick auf Gegenstände und Sachverhalte, als auch um eine Kritik des eigenen Vernunftvermögens. Das heißt, es geht auch um die Frage, was Vernunft denn überhaupt vermag und wo ihre Grenzen liegen. Kant hat seine Kritik immer auf die Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten nicht-empirischer, metaphysischer Erkenntnis bezogen. Es geht also um eine Art Selbstreinigung, in dem zwischen berechtigten und unberechtigten Ansprüchen unterschieden wird. Das kritische Geschäft kann also nie doktrinär oder dogmatisch werden. Kritik wendet sich aber auch gegen den Skeptizismus, der Kant zwar, wie es in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft heißt, aus dem dogmatischen Schlummer geweckt hat, der seinen Vernunfttrieb aber nie zu befriedigen vermochte. Dieser strebt nämlich nach Prinzipienerkenntnis und Harmonie. Die so verstandene transzendentale Kritik muss, so Kant, wie ein Gerichtshof organisiert werden, in dem alles einer kritischen Prüfung unterzogen wird. Der Streit auf dem Kampfplatz der Metaphysik soll dort also geschlichtet werden, indem die Fundamente des Streits freigelegt werden. Scheinurteile sollen aufgewiesen und Regeln nicht in dogmatischer Gewissheit vorausgesetzt, sondern diskursiv ausgewiesen werden. Der Begriff der Kritik machte in der nachkantischen Philosophie bis in die Gegenwart Karriere. Die Zahl der Werke, die den Begriff im Titel führen, ist gewaltig. Zuletzt gibt es mit der kritischen Theorie der Frankfurter Schule sogar einen bis in die Gegenwart in allerlei Facetten wirksamen Theorieanspruch, der nicht nur die Scheidung von Subjekt und Objekt im kritischen Geschäft überwinden will, sondern Kritik als eine permanente, sozusagen nie zur Ruhe kommende Haltung versteht. Ich denke, dass der heutige Habitus der Kritik wesentliche Inspirationen aus der großen Zeit der kritischen Theorie erfahren hat. Fassen wir zusammen. Etymologisch und ideengeschichtlich gesehen ist Kritik eine Unterscheidungspraxis. Dabei geht es nicht um einen Habitus oder Gestus, auch nicht um eine Form des radikalen Skeptizismus. Die Kritike Technae ist vielmehr ein an der Wahrheit orientiertes Geschäft und keineswegs eine destruktive Einstellung. Es geht ihr nicht um eine Kritik um ihrer selbst willen, sondern immer um eine Kritik, die an der Wahrheit von Sachverhalten und Ansprüchen orientiert ist. Die sollte für den Wissenschaftler und den Intellektuellen aber heißen, dass er Kritik zwar zur Berufshaltung machen sollte, im Alltag lässt sich das kaum durchhalten, er aber, um selbst nicht doktrinär oder dogmatisch zu werden, seine eigenen Ansprüche permanent überprüfen sollte. Kommen wir damit zur zweiten Frage. Was heißt Kritik der Kritik? Zunächst ist klar, dass eine Kritik der Kritik nicht von einem dogmatischen Standpunkt aus betrieben werden kann. Kritik der Kritik ist streng genommen eine logische Konsequenz der Kritik selbst. Wenn Kritik ernsthaft betrieben wird und nicht einer erstarrten und insofern eigentlich schon unkritischen, dogmatischen Haltung entspringt, dann kann die eigene Haltung einer Kritik nie entzogen sein. Nach Kant muss ja alles vor den Richterstuhl der Vernunft gestellt werden. Eine Kritik der Kritik betrifft insofern also immer nur diejenigen, die sich selbst bzw. ihr eigenes Tun einem kritischen Zugriff entziehen wollen, die sich dem Unangenehmen, dem Verdrängten, dem Ungegenwärtigen nicht stellen wollen. Es ist in vielen Feldern der Fall, ganz gewiss auch in Wissenschaft und Philosophie. Überall, wo Zuschreibung als alternativlos und konsequent bezeichnet werden, ist zumindest ein Verdacht auf Dogmatik gegeben, den es kritisch zu prüfen gilt. Überall, wo Voraussetzungen des eigenen Handelns, auch in der wissenschaftlichen Praxis, ausgeblendet bleiben, gibt es Gründe zur kritischen Prüfung. Dies gilt selbstverständlich auch für den Kritiker selbst. Es geht dabei aber nicht um eine Selbstkritik im Sinne der Selbstbezichtigung und Unterwerfung. Kritik der Kritik heißt also nichts anderes als Überprüfung der vollzogenen Unterscheidungspraxis auf Stichhaltigkeit und Untersuchung der Voraussetzungen der Kritik. So darf freilich auch diese Kritik nicht als letztes Wort verstanden werden. Auch sie muss immer wieder einer Kritik unterzogen werden. Kritik der Kritik gilt also einem kritischen Anspruch, der einen wesentlichen Teil der eigenen Kritik ausgeblendet wissen, der um der Eitelkeit oder einer narzisstischen Gekränktheit willen sich selbst einer kritischen Prüfung entziehen will. Ich glaube, dass genau das auf den kritischen Gestus vieler selbstkritischer Kulturkritiker zutrifft, was hoffentlich in der Folge einigermaßen plausibel gemacht werden kann. Kommen wir damit zur dritten Frage. Leben wir tatsächlich in einer Zeit der kulturellen Konflikte? Es ist zunächst erstaunlich, wie sehr sich vermeintliche Intellektuelle zuweilen wehren, kulturelle Konfliktpotenziale zur Kenntnis zu nehmen. Es mag unterschiedliche Gründe haben. Ich denke, dass insbesondere Autoren wie Huntington etwa gewiss nicht grundlos als reaktionär empfunden werden und man sich vor derartigen Kulturalisten abgrenzen möchte. Die Betonung von kulturellen Differenzen wird in der Tat nicht selten zur Ab- und Ausgrenzung benutzt. Übrigens korrespondiert der kulturellen Abgrenzung nach außen oft eine kulturelle Nivellierung nach innen. Die Nationalsozialisten waren alles andere als Anhänger der deutschen Regionalkulturen und regionalen Differenzen innerhalb der deutschsprachigen Kultur. Also keineswegs Anhänger von Mundartliteratur und regionalen Sonderbräuchen, insbesondere wenn diese sich als grenz- bzw. kulturüberschreitend erwiesen. Kulturgrenzen sind nicht notwendigerweise auf Sprachgrenzen zurückzuführen, wiewohl diese natürlich ein zentrales Unterscheidungskriterium zwischen Kulturen ist. Nicht zuletzt, weil sich Sprachen, sprachliche Eigenheiten und Differenzierungskraft entlang von Lebensformen entwickeln. Nicht grundlos verfügt das Isländische über die meisten Ausdrücke für Schnee. Nicht grundlos gibt es Kulturen, in denen zwischen bestimmten Farbdifferenzen nicht unterschieden wird, da diese für die eigene Lebensform schlichtweg keine Rolle spielen. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein paar Bemerkungen zum Begriff der Kultur machen. Kultur soll hier das bezeichnen, was die historische Disposition des gegenwärtigen Lebens einer konkreten Lebensgemeinschaft ausmacht. Eine konkrete Lebensgemeinschaft teilt etwa die Sprache, Lebensformen, die geografischen bzw. klimatischen Verhältnisse und kollektive Erfahrungen aufgrund von Kriegen, Bedrohungen, sozialen Nöten und Naturkatastrophen. Die historische Disposition artikuliert sich einerseits in materiellen Grundlagen der Gemeinschaft, etwa in einer technischen Infrastruktur, in vertrauten Artefakten bzw. Werkzeugen, aber auch in typischen Wahrnehmungs-, Kommunikations-, Verhaltens- und Handlungsweisen, nicht zuletzt auch in bestimmten Tradierungsformen, die von oralen über schriftlichen bis hin zur gegenwärtigen medial bedingten Mischung von unterschiedlichen visuellen, auditiven und symbolisch zeichenhaften Radierungsformen reichen. Kulturen sind von Bewegungsstilen, mimischen und gestischen Verständigungsformen und sinnlichen Präferenzen gekennzeichnet. Radierungsformen artikulieren sich nicht nur in besonderen medialen Gegebenheiten, sondern auch in sozialen Organisationsweisen und Präferenzen, die sich nicht zuletzt in spezifischen Verzögerungsweisen äußern. Jede Kultur ist durch ein besonderes Beharrungsvermögen gekennzeichnet. Das heißt, sie beharrt in bestimmten Bereichen, während sie sich in anderen Bereichen wandelt. Auch wenn sich Kultur in einer medial hocherschlossenen und in einem ständigen Austausch stehenden Welt nicht mehr strikt abgrenzen lassen und die Rede von Inter- und Transkulturalität gerade auch im medientheoretischen Diskurs weit verbreitet ist, so lassen sich noch immer starke Gravitationszentren ausmachen, die sich nicht nur Nivellierungen widersetzen, sondern zuweilen eine eigene Ausstrahlungskraft und damit in Bezug auf andere Kulturen starke Nivellierungskraft ausüben. Ein Paradebeispiel für die Integration von starken Beharrungsmomenten und ebenso starker Wandlungsfähigkeit ist die US-amerikanische Kultur. Auf der einen Seite ist sie extrem konservativ, ja geradezu archaisch, wenn man an das Strafsystem oder den verbreiteten religiösen Fundamentalismus denkt. Auf der anderen Seite muss man, was Lebensstile und deren äußerliche, quasi phänotypische Äußerungen anbetrifft, eine hohe Wandelbarkeit und Diversität konstatieren. Generell gilt, dass sich in jeder stabilen Kultur Beharrungsvermögen bzw. Widerständigkeit und Wandelbarkeit, Variabilität und Integrationsfähigkeit nicht ausschließen. Integrationskraft kann sich nur da entfalten, wo es einerseits einen Bestand, in den integriert werden soll, gibt und andererseits Widerständigkeit nicht zur Erstarrung führt und es so für Varietät und Variabilität erkennbare Rahmungen gibt. Stabile Kulturen verfügen sowohl über Widerständigkeit als auch Beharrungsvermögen, aber auch über Erneuerungskräfte. Kulturen sind auch Ausdruck und Ergebnis von Techniken der Lebensbewältigung. In Techniken artikulieren sich Zwecksetzungen. Zwecke entstehen nie in einem neutralen, sondern in einem historisch-sozialen Raum, weswegen sie Vermittlungsprodukte sind. Kultur und Ethos müssen wie Kunst und Technik für diesen Altgriechischen ja nur einen Begriff, nämlich den der Technik gibt, vom Ursprung her zusammengedacht werden. Denn Kultur äußert sich nicht nur in materiellen Objektivationen, sondern auch in Wertpräferenzen und den durchaus entstehenden Gewohnheiten und Haltungen. Die Tatsache, dass der Begriff der Kultur entsprechend seiner Etymologie vom lateinischen cultura sich in einer Pflege, Verbesserung und Verfeinerung artikuliert, verweist auf Werthierarchien und Präferenzen, die eine Kultur charakterisieren. Mit der Kultivierung bestimmter Lebensbereiche und materieller Ressourcen findet auch eine Bewertung statt. Wie Erich Rothacker in seinem Satz der Bedeutsamkeit ausgeführt hat, artikuliert jede Kultur bestimmte Bereiche, während sie andere desartikuliert. Verfeinerungen betreffen also nicht alle materiellen Ressourcen und Lebensbereiche. Soweit die Darstellung unserer Verständigungsgrundlage. Kommen wir damit zurück zur Frage, ob wir tatsächlich in einer Zeit der kulturellen Konflikte leben. Und gibt es in Zeiten des Multikulturalismus ein grundsätzliches Missverständnis? Ideologisch ist das Konzept insofern, es streng genommen auf nichts referiert und dennoch eine gewisse Wirksamkeit im politischen Diskurs zeigt, die sich unter anderem darin äußert, dass mit dem Begriff eine moralische Haltung verknüpft wird und entsprechend kritische Einwände als unmoralisch deklariert werden. Die eigene Beschreibung kultureller Phänomene wird als die einzig mögliche, da an vermeintlichen Fakten orientierte begriffen. Die sieht konkret so aus, dass man eine hierzulande unter Autochtonen üblich gewordene Lebensweise mit den Lebensweisen nicht-autochtoner oder Angehöriger fremder Kulturen identifiziert. So mag es für uns und unser Lebensverständnis eine Bereicherung sein, heute einen Döner zu verspeisen, morgen zum Chinesen zu gehen, übermorgen einen Saumagen und übermorgen eine Pizza zu essen. Dies gilt aber nicht unbedingt für Angehörige anderer Kulturen. Ein frommer Muslim isst kein Saumagen und selbst der säkular Eingestellte isst schon aus Gewohnheit kaum Schweinefleisch. Vieles, was Autochtone als Bereicherung empfinden mögen, wird von Nicht-Autochtonen nicht als solche wahrgenommen. Im Gegenteil, es wird nicht selten sogar als Bedrohung der eigenen Lebensart empfunden. Starke familiäre Bindungen, starke Traditionen, die etwa in orientalischen Gesellschaften üblich sind, enden nicht einfach, wenn man in eine andere Kultur kommt. Sie mögen sich abschleifen, können sich aber ab einer bestimmten Quantität der Angehörigen der eigenen Kultur auch als Schutzwall gegenüber der anderskulturellen Umwelt erweisen. Schuld an der selbstverständlichen Übertragung der eigenen Lebensform auf die andere sind mit Sicherheit auch neuartige mediale Vernetzung und die damit verbundene fortschreitende Monolingualität, die kulturelle Differenz im medialen Austausch kaum mehr erkennen lässt. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Studenten, die in Holland oder skandinavischen Ländern studiert haben, ohne ein Wort Niederländisch oder Schwedisch zu reden, ohne eine einzige persönliche Beziehung zu Niederländern oder Schweden zu haben, da die Lehrveranstaltungen auf Englisch angeboten werden und man sich ohnehin nur unter der Käseglocke der eigenen Community bewegt. Die Käseglocke erzeugt aber keineswegs einen neuen multikulturellen Typus, sondern vielmehr eine Spezies, die ihre Wurzeln in angloamerikanischen Denkmustern und Kategoriensystemen hat. Man vergisst auch, dass Kulturen, die sozusagen in extremer Weise von Großkulturen disponiert sind, in deren Mischung die eigene kulturelle Identität sehen. Ein nahes Beispiel ist die Luxemburger Kultur, die sich weder als ein Derivat der deutschen noch der französischen begreift, sondern aus zwei Traditionen sozusagen eine sehr eigenständige eigene Lebensweise ausgebildet hat und die sehr empfindlich auf Dominanzen der beiden sie umgebenden Großkulturen reagiert. Bei genauer Prüfung erweist sich nun Multikulturalität eigentlich als eine Chimäre. Wir leben nicht in unterschiedlichen Kulturen, wenn wir unterschiedliche kulturelle Angebote nutzen. Auch wenn wir englischsprachige Musik bevorzugen, italienische Mode oder französisches Essen. Auch wenn es in bestimmten Teilen der Welt extreme Geschmacksangleichungen gibt. Wenn große Konzerne alles tun, um Märkte zu homogenisieren, also Differenz im Konsumverhalten abzubauen, so ist dies noch lange kein Indiz, dass wir gleichzeitig in unterschiedlichen Kulturen leben. Zwar lässt eine liberale Gesellschaftsordnung eine gewisse Vielfalt von Lebensweisen zu, wenngleich nicht in allen Lebenssphären, so setzt sie aber zumindest im öffentlichen Austausch auch Grenzen, was sich nicht zuletzt in Vorschriften der politischen Korrektheit artikuliert. Jede Kultur zeichnet sich durch ein bestimmtes Wertsystem aus. Wertsysteme sind unterschiedlich hierarchisiert und lassen in unterschiedlichen Feldern auch Unterschiedliches zu. Sie lassen aber niemals alles zu. Eine Gesellschaft mit radikal unterschiedlichen Wertfügungen ist immer von Instabilität und von Konflikten bedroht. Unterschiedliche Wertfügungen werden spätestens dann ein Problem, wenn sie öffentliche und damit allgemeine Ansprüche erheben. Die Tatsache, dass sich aufgrund der medialen Disposition unserer Gesellschaft das Private stark zum Öffentlichen hin verschoben hat, kann kulturelle Konflikte noch verschärfen. Kulturelles Konfliktpotenzial setzt sich nun keineswegs nur aus sprachlichen und religiösen Differenzen zusammen, sondern oft auch aus historischen Erfahrungen. Es gibt vermeintliche Kulturkonflikte, die eher als ein Sozialisierungsspiel zu begreifen sind. Es geht dabei um Abgrenzung und Identitätsfindung, etwa wenn wir von einer Jugendkultur reden. Oder wenn sich Bayern und Preußen, Schwaben und Badener, Zürcher und Basler aneinander reiben. Bis zu einem bestimmten Punkt mögen solche Sozialisationsspiele sogar notwendig sein, wenn sie der Verortung, Einbindung und Positionierung des Einzelnen dienen. Problematisch werden solche Spiele erst dann, wenn die eigene Identität und das eigene nur noch in Abgrenzungen besteht, es also keine Verfeinerung, Variation und Differenzierung mehr erfährt und nur noch als starre Rahmung und undifferenziertes Schema erlebt wird. Oft sind dann diejenigen, die einem kulturell am nächsten stehen, die größten Feinde. Das zeigt, dass das Vertraute und Ähnliche keineswegs vor Ressentiments schützt. Die Balkankriege haben dies uns exemplarisch vor Augen geführt. Kulturelle Konflikte sind nun gewiss im Alltag sichtbarer geworden. Und zwar keineswegs nur wegen extremer Ereignisse, wie die Morde an Redakteuren und Mitarbeitern von Charlie Hebdo und natürlich die jüngste islamistische Attentatsserie. Wir erleben zunehmend aus der Nähe, dass Geschlechterrollen unterschiedlich interpretiert werden, dass Speise- und Hygienegewohnheiten, Erziehungsweisen und so weiter differenzieren. Und zwar nicht nur punktuell, sondern in grundsätzlicher Weise. Einzelne Verhandlungsweisen sind oft nur innerhalb eines Wertnetzes bzw. in einer bestimmten Werthierarchie zu verstehen. Versuche, Verhaltensweisen in Analogien verstehbar zu machen, scheitern häufig daran, dass die Rahmung des Analogons eine komplett andere ist. Wenn Kulturkonflikte in den Fokus rücken, dann meistens aufgrund tragischer Ereignisse, aufgrund von Kriegen, Anschlägen, Vertreibungen, Einwanderungen, Auswanderungen und so weiter. Es drängt dann sozusagen etwas ins Vertraute, das als Störung oder gar Bedrohung wahrgenommen wird. Überall, wo sich eine dauerhafte Veränderung des Gewohnten ankündigt, scheint sich Unbehagen und Widerstand zu organisieren. Es ist aber nicht das Fremde als solches, das schon einen Kulturkonflikt sichtbar werden lässt. Es gab, sehen wir von der Urzeit einmal ab, zu allen Zeiten Fremde, die in einer Kultur meistens als Ereignis wahrgenommen wurden, Kaufleute beispielsweise, und denen man durchaus respektvoll und tolerant begegnete. Kulturkonflikte müssen aber nicht immer personal identifizierbar sein. Denken Sie an den Kulturkonflikt, der sich aus der Dominanz der französischen Zivilisation in Europa ergab. Die Gebrüder Grimm, Kleist und Fichte und viele Autoren und Intellektuelle des 19. Jahrhunderts haben ihr eigenes Schaffen teilweise auch als eine Abwehrmaßnahme gegenüber dieser Dominanz begriffen. Immer haben sich Schichten durch die Anbindung an eine fremde Kultur von ihrer Umwelt abzuheben versucht. Der Adel im 18. und 19. Jahrhundert durch die Anbindung an die französische Kultur, Wissenschaft und die ökonomischen Macher des 21. Jahrhunderts durch die Anbindung an die US-amerikanische Kultur. Wie sagte der inzwischen kriminelle ehemalige Bertelsmann und Karstadt-Chef Mittelhoff so schön: Ich bin ein Amerikaner, der zufälligerweise einen deutschen Pass hat. Moderne Kulturkonflikte rühren wesentlich auch von einer globalen Ökonomie her, deren Bestreben es ist, Märkte zu homogenisieren, also Konsumgewohnheiten und Geschmäcker zu nivellieren. Regionale Besonderheiten sollen als Störgrößen eingeebnet werden, was wiederum nicht heißt, dass Exotismen nicht für Marktzwecke genutzt werden können, solange diese mit den Regeln des Leitmarktes kompatibel sind. Auch wenn wir angesichts des massiven Flüchtlingsproblems sozusagen augenfällig erleben, dass wir in einer Zeit von massiven Kulturkonflikten leben, so lässt sich freilich darüber streiten, wo ein Kulturkonflikt zu verorten ist. Ob er sozusagen nur ein Überbauphänomen oder ob er selbst die Ursache von Konflikten ist, also nicht zuletzt ökonomische Institutionen und Formen des ökonomischen Handels hervorbringt. Halten wir fest, Kulturkonflikte sind in unserem Alltag sichtbarer geworden. So differenziert das Zusammenleben in einer mittelalterlichen Stadt auch gewesen sein mag, es gab kaum nennenswerte Unterschiede in Werthierarchien und Wertannahmen. Dies war noch bis weit in die Neuzeit der Fall. Wo mögliche Konflikte ruchbar wurden, wurde separiert bzw. eine Art Apartheid praktiziert, also Ghettos gebaut oder wie im Falle des fahrenden Volkes das Zusammenleben der Stadt verweigert. Bei isolierten Völkern etwa, solchen, die noch immer von Zeit zu Zeit im brasilianischen Regenwald entdeckt werden, gibt es keine sichtbaren Kulturkonflikte, weil es dort keine alternativen Lebensformen gibt. Die Begegnung mit anderen Kulturen ist oft mit einer Infragestellung der eigenen Lebensform verknüpft. In dem Augenblick, in dem die Inuit nach Kühlschränken rufen, gibt es ihre Lebensform nicht mehr. Kommen wir damit zur letzten Frage. Wann ist ein Kulturkonflikt und was sind Kennzeichen eines Kulturkonfliktes? Ein Kulturkonflikt liegt dann vor, wenn unterschiedliche Wertsysteme ein Miteinander von Menschen in einer geteilten Lebenssphäre verunmöglichen. Ein Kulturkonflikt setzt also eine Konkurrenz oder Alternative von Lebensformen voraus. Jede Kultur basiert auf einem Wertgefüge, das in gewissem Rahmen alternative Lebensformen zulässt, aber immer auch Grenzen setzt. Keine Kultur lässt alles zu, noch nicht einmal die toleranteste, nicht zuletzt, weil eben diese Toleranz ein hohes, nicht in Frage gestelltes Gut ist. Wenn ein Kulturkonflikt ist, dann kann theoretisch nur schwer beantwortet werden. Aber man kann in einer hochvermittelten und abstrakten Gesellschaft wie der unseren konstatieren, dass der institutionellen Funktionalität ein hoher Stellenwert zukommt, dass also das Zusammenspiel der Verfassungsorgane gewährleistet sein muss und Rechtsgrundlagen nicht in Frage gestellt werden. Aber das ist freilich nur die formale Seite. Konkret gibt es noch allerlei anderes Konfliktpotenzial. Wenn ein islamischer Geistlicher einer Frau den Handschlag verweigert, dann ist das freilich nicht justiziabel und stört auch nicht institutionelle Rahmungen. Es gehört eher in den Bereich der Anstands- und Begegnungsregeln. Es ist nicht verboten, sich daneben zu benehmen, wenn man dann wohl auch Nachteile in Kauf nehmen muss. Ich will aber nicht missverstanden werden. Es geht in solchen Fällen oft durchaus um mehr als eine Anstandsregel. Es geht um eine bewusste Missachtung eines Grundwertes, der sich beispielsweise darin artikuliert, dass Männer und Frauen im öffentlichen Leben hierzulande gleich zu behandeln sind. Kulturkonflikte liegen davor, wo eigene kulturelle Gewohnheiten keine Anerkennung finden oder infrage gestellt werden. Gewiss spielen dabei auch quantitative Aspekte, also Mehrheitsverhältnisse, eine zentrale Rolle. Kaufleute aus fremden Kulturen durchreisten auch in früheren Zeiten die Welt. An ihren Kleidungs- und Ernährungsgewohnheiten und ihren Umgangsformen wurde nur in Ausnahmefällen Anstoß genommen. Aber diese Menschen wurden eben als Gäste, als Durchreisende wahrgenommen, die weder eine Bekehrungsabsicht hegten, noch wirklich bleibende Spuren zu hinterlassen beabsichtigten. Gastrecht und Freizügigkeit kennt fast jede Kultur. In dem Augenblick, in dem der Gaststatus allerdings in ein Bleiberecht verwandelt wird, beansprucht die aufnehmende Kultur eine Art Weisungsbefugnis. Die Mehrheitskultur entscheidet, was von einer fremden Kultur geduldet, was nicht akzeptiert und was nur in bestimmten separierten Sphären gelebt werden darf. Kulturkonflikte liegen auch dann vor, wenn kulturelle Zugänge versperrt werden oder kulturelle Fügungen als Disziplinierungsmittel eingesetzt werden. Es beginnt schon da, wo sprachliche Zugänge zu Angelegenheiten, die alle angehen, verweigert werden. Wir erleben dies in den meisten Staaten Afrikas, wo die Mehrheit der Bevölkerung in der Regel die kolonialen Staatssprachen nicht oder nur rudimentär beherrscht. Es gibt Staaten in Afrika, in denen sich Staatsoberhäupter nur mit einem kleinen, sehr kleinen Bruchteil der Bevölkerung unterhalten können. Dass Konflikte aber tatsächlich ausbrechen, hängt vom jeweiligen historischen Kontext ab. Es gibt Regionen, die quasi zu Kulturkonflikten disponiert waren, ohne dass diese je ausgebrochen wären. In Siebenbürgen beispielsweise lebten Ungarn, Rumänen und Deutsche über Jahrhunderte hinweg friedlich nebeneinander. Wobei es eine gewisse räumliche Apartheid der drei Ethnien gab und wohl auch keine extremen Gegensätze in den Werthierarchien. Erst im Falle von sozusagen von außen über die Region kommenden Ereignisse, die die Gleichgewichte im Zusammenleben aufheben, werden solche Konflikte dann möglich. Die Frage ist natürlich auch, ab wann man von einem Konflikt reden will. In den zweisprachigen Schweizer Kantonen und Städten gibt es zwar immer wieder Reibereien, aber will man da ernsthaft von Kulturkonflikten reden, zumal die schweizerische Verfassung bzw. kantonale rechtliche Regelungen genügend Möglichkeiten bieten, diese Konflikte so abzufedern, dass sie für alle Beteiligten erträglich sind. Wir müssen mit der Rede von Kulturkonflikten also sehr vorsichtig sein. Jede stabile Demokratie lebt von Austragen und Aushalten von Konflikten. Es gibt keine Demokratie ohne Konflikte. Und viele Konflikte gründen durchaus auch in unterschiedlichen kulturellen Dispositionen, etwa konfessioneller Art. Auch zwischen landsmannschaftlichen Prägungen und nationalen Minderheiten sind Kulturkonflikte auszumachen, ohne dass diese wirklich ein problematisches Grad erreichen. Von Konflikten zu reden erscheint nur dann sinnvoll, wenn es tatsächlich zu einem sichtbaren Aufbegehren, zu organisierten Protesten einerseits, beziehungsweise systematischen Unterdrückungen von Lebensformen und zuletzt zu Gewaltausbrüchen andererseits kommt. Wir haben in Europa genügend Anschauungsmaterial, um solche Konflikte untersuchen zu können. Kulturkonflikte artikulieren sich aber auch massiv in Zeiten einer globalen Ökonomie, die die Prinzipien des nordamerikanischen Leitmarktes sozusagen der ganzen Welt überzustülpen versucht. Auch die Diskussion über TTIP ist Ausdruck eines solchen Kulturkonfliktes. Die zentrale Bedingung eines Kulturkonfliktes liegt aber in inkompatiblen Wertsystemen, die einen öffentlichen Anspruch erheben und deren Regeln jeweils als allgemeingültig und als sakrosankt, also nicht diskutierend befragbar gelten und denen sich zu unterwerfen eingefordert wird. Es geht bei Kulturkonflikten meistens nicht um einzelne Regeln, sondern um ein inkompatibles, hierarchisch geordnetes System, also um die Verknüpfung und Gewichtung von Regeln. Einzelne Regeln wurden schon immer einer kulturellen Fügung unterschiedlich interpretiert und gelebt. Je nachdem, was man als Referenzkultur annimmt, die der Deutschen, der Protestanten, der Franzosen mit Migrationshintergrund und so weiter, finden wir immer auch innerhalb der Referenzgruppe Differenzen, die nicht dazu führen müssen, dass es zu ernsthaften Kulturkonflikten kommt. So ist zu konstatieren, dass alle Abgrenzungen zwar einerseits nur relativ sind, es andererseits unterschiedliche kulturelle Fügungen aber auch tatsächlich gibt. Zum Konflikt können sich diese Differenzen allerdings erst auswachsen, wenn einzelne Verhaltensweisen als Ausdruck einer Werthierarchie gelten, die allgemeine Geltungsansprüche erhebt. Von solch einem Netzwerk von Werten, die ein Zusammenleben schwer machen, erzählte mir kürzlich ein Kollege, der zeitweise im Mittleren Westen in den Vereinigten Staaten lebt. Er erzählte mir, dass in dieser Region kein Mensch verstehen könne, warum man gegen die Todesstrafe und für eine allgemeine Krankenversicherung sei und warum man Ungläubigkeit nicht als Ausdruck kommunistischer Unterwanderung verstehe. Ganz übel nahm man ihm, dass er sich keine Waffe zulegen wollte, was dort schon als ein Bruch mit der Gemeinschaftsregel gilt. Kommen wir damit zu einem Fazit. Die Kritik an der eigenen Kultur ist selbst Ergebnis einer Kultur, in der die kritische Weltaneignung in den genannten Wurzeln angelegt ist. Diese Kritik mag berechtigt sein, führt auch zu interessanten Ergebnissen, wie der zuletzt genannten Einsicht, dass es ja nach Referenzgruppe immer nur relative Gegensätze von Kulturen gibt. Diese Kritik führt aber noch nicht zu einer Entschärfung oder Beseitigung von Kulturkonflikten. Entschärfen, wenngleich nicht prinzipiell lösen, lassen sich Kulturkonflikte wohl nur dadurch, dass wir uns auf die zugegebenermaßen schwierige Unterscheidung von privater und öffentlicher Geltung einlassen, also klare Grenzen zwischen öffentlichen und privaten Normen ziehen. Die öffentlichen Normen werden immer etwas abstrakter und formaler sein und sie entstammen einer bestimmten Tradierung, die nicht beliebig außer Kraft gesetzt werden kann, ohne dass man auch die eigene Identität aufgibt. Es kommt darauf an, sich des eigenen als geschichtlich Gewordenes bewusst zu werden. Natürlich erfährt das eigene durch das zu Integrierende immer auch eine Veränderung. Eine Integration kann aber nur stattfinden, wo es tatsächlich auch ein Worin gibt. Es gibt keine Integration in ein Nichts. Die Besinnung auf das Wesentliche eigene ist Bedingung einer jeglichen Integration. Der kritische Gestus kann selbstentlarvend und sogar dogmatisch sein, wenn er sich einer Unterscheidungspraxis quasi entziehen will und allein das eigene als das Falsche und Verfehlende zu entlarven trachtet. Geschieht Letzteres, ist eben auch der eigene kritische Gestus als Schein und Lüge entlarvt, denn er entspringt ganz bestimmten, letztlich abendländischen Wurzeln. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Wiegerling. Sie haben mal wieder Gelegenheit, unseren Referenten zu löchern und Fragen zu stellen. Und mal wieder, nehme ich an, müssen Sie sich noch ein bisschen einschwingen. Und deswegen mache ich mal wieder einen Aufschlag. Was können wir mit den Überlegungen für unsere aktuellen Probleme Was können wir daraus schließen? Was bedeutet das zum Beispiel für unsere Fragen der Integration, die wir gerade uns stellen? Ich fand den Gedanken sehr interessant, zu sagen, Integration kann nicht in ein Nichts hinein geschehen. Und kann nur geschehen, wenn ich das richtig verstanden habe, in ein Wertgefüge, das bewusst sein muss den Leuten, die denn integrieren wollen. An der Stelle habe ich mich gefragt und frage mich schon lange, haben wir denn sowas? Können wir es benennen?
Es ist so, wir leben in einer Zeit, in der, es klingt komisch, Eile geboten ist. Es muss vieles im Augenblick sehr schnell geschehen. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Sonst müsste man bestimmte Phänomene gar nicht so problematisch sehen. Also ich glaube, dass es im Augenblick in der Tat so eine Art Besinnung, öffentliche Besinnung gibt. Man denkt in der Tat, also ich nehme das jedenfalls so wahr, durchaus wieder mehr über unsere historisch gewordene Identität nach. Also zum Beispiel, man stellt, habe ich gerade vor kurzem wieder in einem Leitartikel gelesen, in einer großen deutschen Tageszeitung, wieder fest, naja, dieses Grundgesetz ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Es war eine Reaktion auf das sogenannte tausendjährige Reich. Und da stehen Dinge drin, die in der Zeit jeder verstehen konnte. Und wirklich von der Mehrheit der Bevölkerung getragen worden sind. Eben als eine Reaktion auf bestimmte Erfahrungen. Die Frage ist, ob sich das jetzt alles so auf die heutigen Tage übertragen lässt. Aber immerhin, man hat festgestellt, dass unsere Wurzeln, unsere jüngeren Wurzeln, in der Tat etwas mit der Erfahrung des tausendjährigen Reichs zu tun haben. Und dass man diesbezüglich auch Wertprämissen zu setzen hat, was zum Beispiel unserer Kultur überhaupt nicht geht, aus guten Gründen, die man auch benennen kann. Ich stelle auch fest, ich habe es gerade vor kurzem gelesen, dass zum Beispiel die Historiensender, ZDF Info, Phoenix und dergleichen, durchaus eine gestiegene Zuschauerzahl haben. Also das heißt, es gibt so, gut, das ist Unterhaltungssektor, können Sie sagen, wie auch immer, es gibt doch zunehmend Leute, die sich auch für unsere Geschichte generell interessieren. Ich denke, das sind alles Dinge, die vielleicht jetzt auch in verschärfter Weise auf uns zukommen, dass wir also stärker genötigt sind, darüber nachzudenken. Was macht uns denn aus? Was ist denn diese merkwürdige Identität, die wir hier so in Zentraleuropa, ich will jetzt gar nicht nur von Deutschland reden, haben? Ja, stellen wir zum Beispiel fest, wenn Sie so ins Rheinland gucken, ist eine tödliche Mischung. Da ist ja jeder durchgekommen, die Römer, alle möglichen. Also so rein ist unsere Kultur ganz offensichtlich nie gewesen, über die Jahrtausende hinweg. Ja, aber immerhin ist es ein Besinnungsprozess. Das sind Besinnungsprozesse, die helfen können, mit den derzeitigen Problemen besser umzugehen. Ein großes Problem besteht in der Tat darin, dass zu einem erheblichen Maße, wie wir alle wissen, uns die Kontrolle aus der Hand geraten ist. Wir wissen nicht mehr, wie viele Leute kommen, wir wissen nicht mehr, wie viele Leute irgendwo untergetaucht sind, bei Familienangehörigen leben. Also immerhin, vorletzte Woche stand in der FAZ, dass man schätzt zwischen 300.000 und 400.000, die irgendwo abgetaucht sind. Das ist nicht so wenig. Das ist immerhin eine Stadt größer wie Karlsruhe, größer wie Mannheim. Also das sind alles Dinge, die natürlich sehr problematisch sind, das ist völlig klar. Ändert aber nichts daran, dass wir auf diesen Besinnungsprozess stärker eingehen müssen. Ich glaube, dass das geschieht. Das große Problem, das ich sehe, ist, dass das jetzt alles so im Speedy-Verfahren stattfinden soll, was fast unmöglich ist. Also das ist so im Augenblick ein Grundproblem, für das ich auch offen gestanden jetzt kein Patentrezept habe. Aber der Besinnungsprozess ist in meinen Augen eingeleitet, auch durch diese fürchterlichen Geschehnisse in Frankreich, gerade in diesem Jahr. Es war der Anschlag auf das Satire-Magazin, es war der Anschlag auf diesen jüdischen Supermarkt und jetzt die Massaker vom Wochenende. Verstehen Sie, das so anders ist Frankreich nicht. Ne? Also immerhin, das haben wir ja gemerkt. Ne? Gerade wenn man so aus der Rheinregion kommt und weiß, welche Rolle der Code Civil zum Beispiel in vielen Landesteilen in Deutschland gespielt hat, dann merkt man, naja, uns verbindet schon viel mit der französischen Kultur. Ne? Also gerade gesetzliche Dinge, Schöffengerichte und dergleichen. Also man denkt dann doch über bestimmte Hinterlassenschaften nach. Sie müssen auch immer bedenken, linksrheinisch waren einige Teile Deutschlands Teil von Frankreich, in relativ langer Zeit, das hat auch Spuren hinterlassen. Also ich denke schon, dass auch diese Anschläge ein Stück weit zur eigenen Besinnung beitragen. Wie gesagt, auch da das Grundproblem ist, dass man sehr, sehr schnell auf bestimmte Dinge agieren muss. Gut.
Versuche mich an einer steilen These. Wenn einem lange genug bestimmte Werte der eigenen Kultur so selbstverständlich geworden sind, dass man nicht mehr drüber nachdenkt, dann führt eine Phase der Besinnung bestenfalls dazu zu merken, dass man besinnungslos ist. Also, dass man letztendlich anfängt nachzudenken, was wären denn diese Werte, aber sie nicht mehr kennt.
Ja, also als jemand, der unter anderem auch Volkskunde studiert hat, also eine Disziplin, heute spricht man auch von Kulturanthropologie, die sich so mit den eigenen Traditionen, Alltagstraditionen beschäftigt. Jetzt geht es weniger um die großen historischen Würfe, sondern geht es darum, warum wird das Fest so gefeiert und die Fastnacht so und warum unterscheidet sich die alemannische Fastnacht von der rheinischen und so Sachen. Ne? Da ist wenig Wissen vorhanden, ne? Das ist schon klar. Also die zum Beispiel gerade die rheinische Fastnacht, weil ich gerade eben von Frankreich gesprochen habe, die hat in extremster Weise französische Einflüsse. Wenn Sie nur so an die Mainzer Ranzengatte denken und so. Also immer so Tricolore und Orange, also bis in die Zeichen hinein. Ne? Also ja, vielleicht hilft das Bewusstwerden auch, dass man solche Feste klüger feiern kann und besser feiern kann. Aber wie auch immer, ich denke, in einer Demokratie geht es immer darum, dass Menschen handlungsfähig sind, fähig sind, Verantwortung zu tragen. Und ich meine, das geht in der Tat nur, wenn man sich eben aus seiner Wurzel immer wieder bewusst wird und diese Dinge eben auch artikuliert. Das mag hier und da wirklich in Ritualen erstarren, das sehe ich auch. Da muss man auch aufpassen, vor allem in didaktischen Zusammenhängen. Da haben wir schon viele Lehrer erzählt, weil sie so vom Dritten Reich reden und dann die Schüler, oh, kannst du mal hören. Okay, dann müssen natürlich auch andere Vermittlungsformen greifen. Da haben wir sowieso ein Problem, weil die Generation der Opfer und Täter ist weggestorben größtenteils. Wir haben nicht mehr die unmittelbaren Vermittlungspersonen, gibt nur vereinzelt ein paar, aber die spielen natürlich im Diskurs nicht mehr die ganz, ganz große Rolle. Also da müssen dann eben auch andere Formen der Vermittlung jetzt greifen. Das ist ein Riesenpaket. Aber was du gesagt hast, ist klar. Ich meine, viele Dinge, die sind uns so selbstverständlich geworden, muss ja nicht immer übel sein. Also so bestimmte Begegnungsformen, das hat jetzt mit Ethik noch gar nichts zu tun. Das ist einfach so Knicke, wie man miteinander umgeht. Im weitesten Sinne hat es auch was mit Ethik zu tun. Das ist schon klar. Es geht um Anerkennungsformen und Respektsformen. So, die Japaner verbeugen sich lieber, wir geben uns lieber die Hand. Hat schon seinen Sinn. Aber trotzdem, denke ich, kann man auch hier einiges über die eigene Identität erfahren. Also komisch, es klingt, das berühmte Handgeben ist Ihnen vielleicht bekannt, der Grund war, hab da keinen Knüppel und kein Schwert drin. Ne? Das war einfach so ein Gestus, ich hau dir jetzt nicht die Rübe ein oder die Rübe ab. Das war gut.
Ja, ein guter Anlass, einander die Hand zu reichen. Ja, ich war tatsächlich auch mit meiner Anmerkung schon eine Runde weiter oder in einem größeren Kontext. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die Werte, die zum Beispiel dazu geführt haben, ja, solch ein Grundgesetz zu basteln, und fassen wir es noch ein bisschen weiter, dann sind wir bei den Werten des Westens, des Abendlandes, einer bestimmten abendländischen Tradition, die wir teilen, also ein bestimmter Vernunftbegriff, eine bestimmte Erfahrung, die durch die Aufklärung entstanden ist, durch bestimmte Formen Demokratie zu leben und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns der Voraussetzung überhaupt noch gewiss sind, die man machen muss, um dahin zu kommen. Ja? Was setzen wir voraus oder was war die Voraussetzung dafür? Ich meine nicht historisch, sondern ethisch, philosophisch. Was war die Voraussetzung dafür, diese Werte in ein Grundgesetz hineinzuschreiben? Natürlich gibt es historische Erfahrungen dafür, klar. Aber es gibt ja auch genügend argumentative Voraussetzungen dafür.
Ja, also es gibt auch Bildungsvoraussetzungen, wie zum Beispiel den berühmten Gründungsvätern und Müttern des Grundgesetzes alle noch präsent waren, die ich heute nicht mehr in gleicher Weise als präsent voraussetzen kann. Also zum Beispiel die Bemerkung, die ich über so bestimmte Begriffe gemacht habe. Um Gottes Willen, ich mache das nicht als formuliere das jetzt nicht als Vorwurf. Ich konstatiere das einfach nur, dass heute kaum noch jemand Griechisch oder Latein, also nicht, dass ich jetzt da, will ja jetzt keine Diskussion eröffnen, aber dass schon von bestimmten sprachlichen Voraussetzungen bestimmte Optionen nicht mehr so präsent sind. Immerhin, wir können heute sehr rasch, eben wenn uns das interessiert, auf Informationen, zu Informationen kommen können. Also so schlecht sind die Wikipedia-Einträge keineswegs, man kann die schon nutzen und da stehen bestimmte Dinge auch drin, aber wie gesagt, so diese Präsenz ist nicht mehr so vorhanden. Also mir fällt es auch in extremster Weise auf, gerade weil ich halt im wissenschaftlichen Kontext, also auch technischen Kontext zugange sind, diese merkwürdigen Rückübersetzungen aus dem Englischen, muss es sich dann manchmal sagen. Also so im Augenblick gibt es so ein Beispiel, emergierende Technologien, also emerging technologies, ne? Also wissen Sie, die Emergenz ist ein Begriff, den gebrauchen Sie beispielsweise in der Anthropologie, wenn Sie zwischen einer naturalistischen Auffassung, also wenn Sie die Frage stellen, wie kommt Geist zustande? Gibt es Naturalisten, die sagen, muss einfach bestimmte naturale Bedingungen geben, dann haben wir Geist. Und dann gibt es die Spiritualisten, die sagen, das hat damit nichts zu tun, das kommt irgendwie von oben. Und die Emergenztheoretiker, die wollen so vermitteln. Die sagen, also wir können da nicht kausal sagen, wenn das und das jetzt als naturale Bedingung da ist, kommen wir zum Geist, sondern das müssen die Voraussetzungen sein, wenn es überhaupt zu Geist kommt, aber nicht muss. Das hat so einen Sinn. Aber wissen Sie, der Begriff, der kommt eigentlich aus dem Neuplatonismus, aus der Gnosis, der Begriff der Emergenz. Und ich mag es jetzt ein bisschen einfach, das ist eigentlich Hokuspokus. Wenn man von emergierenden Techniken redet, dann ist der Ingenieur sowas wie Medizinmann, wie so ein Zauberer. Es ist einfach Unfug, es ist im Englischen Unfug und es ist im Deutschen Unfug, aber es wird gebraucht, wo Sie hingucken, sehen Sie immer, lesen Sie überall, emergierende Technologien. Es ist einfach Unsinn, ein Beispiel unter viel. Was natürlich zum Teil auch Zugänge erschwert. Verstehen Sie, weil es natürlich auch in ist, verstehen Sie, so ein bisschen seine Weltläufigkeit unter Beweis zu stellen, wenn man ein paar englische Brocken gebraucht. Also, ist natürlich irgendwo lächerlich, aber irgendwie scheint es immer noch zu wirken, weil es ist ja enorm verbreitet. Ne? Und manchmal führt es einfach in die Irre. Ne? Aber es ist jetzt nur ein Beispiel und unter vielen, vielen anderen.
Hm. einer meiner Kollegen erklärt gerne, was der Quick-Win ist, ja. Von bestimmten Überlegungen. Ich freue mich dann immer sehr, dass ich einen Quick-Win habe. Ja, aber das ist dann, darf ich schon mal Werbung in eigener Sache machen, das ist dann der Gegenstand des letzten Vortrages, den ich halten werde. Und da wird es ein bisschen um Sprache gehen, um die Kritik an Sprache. Nun gut, trauen Sie sich? Sie trauen sich nicht? Na gut. Wir können unser Gespräch nachher fortsetzen. Doch, da ist was. Ja, da ist jemand. Nur.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Frage stellen soll. Es geht um ein mögliches Beispiel. Also, ich will keine Nazis oder Kalkabrechnung, aber vielleicht kenne ich diese Kultur ein bisschen besser als die.
Er ist Amerikaner, muss man wissen.
Ich glaube, es ist ganz schwer, erstens von Amerika als Einigung zu sprechen.
Völlig d'accord.
Ja, und zwei, allerdings, ich finde, genau diese Schmelztiegel, die es manchmal heißt, vielleicht eine Antwort sein könnte. Und die Frage, die ich sich stellen würde, ist nämlich, würde das hier funktionieren in Zentraleuropa oder sehen Sie das zum Scheitern vor?
Das ist es. Das ist eine schwierige Frage.
Ich wiederhole es kurz für die Aufnahme. Also, erster Hinweis, die amerikanische Kultur, schwierige Sache. Zweiter Hinweis, wenn es sie was auszeichnet, dann wäre es vielleicht dieser Charakter des Schmelztiegels und wäre das ein Modell für unsere Fragen, die sich uns heute stellen.
Ja. Also ich glaube aus verschiedenen Gründen, dass es nicht übertragbar ist. Zum einen, weil Amerika, ich meine jetzt nicht nur die Vereinigten Staaten, ich rede dann auch von Kanada, ich rede auch von einigen südamerikanischen Staaten, Argentinien, Brasilien sind Einwanderungskulturen. Das sind Einwanderungskulturen, die also eine lange Tradition haben, wo die Mehrheit der Bevölkerung einfach von anderen Ländern einfach gekommen ist. In Europa haben wir zum einen das Problem kleinräumlicher Kulturen mit vielen, vielen Sprachen und sprachlichen Unterschieden. Versuch mal eine Analogie zu nehmen. Mich hat mal jemand gefragt, warum schaffen wir das nicht, also hier zum Beispiel im Südwesten, so ein Modell zu entwickeln, wie das die Luxemburger entwickelt haben. Also ein Schulsystem, wir werden auf Deutsch alphabetisiert und da wird peu à peu ein Fach auf Französisch übernommen. Dann machen Sie mit Französisch Abitur. Das heißt, normalerweise, wenn Sie dort Abitur gemacht haben, sind Sie zweisprachig. Normalerweise. Gibt immer ein paar Gegenbeispiele, aber auf die will ich jetzt nicht näher eingehen. Geredet wird Ihr Dialekt, dieses Moselfränkisch, was da praktiziert wird. Aber auch das, verstehen Sie, ist gebunden an ganz bestimmte Sonderbedingungen. Das ist ein sehr kleines Land. Wenn Sie irgendwas wollen, müssen Sie in eine andere Kultur, in die französische oder in die deutsche, deutschsprachige oder französischsprachige kommen. Da kann das funktionieren. Das funktioniert leider nicht in Deutschland in der gleichen Weise und in Frankreich in der gleichen Weise. Nochmal auf Ihr Kernproblem einzugehen. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, der mir vorbildhaft erscheint an der amerikanischen Kultur, nämlich das Einschwören von Personen auf eine bestimmte Verfassung, die auch eine Tradition hat, eine längere Tradition wie unser Grundgesetz. Und diese Verfassung ist in gewisser Weise von den aus unterschiedlichen Regionen, mit unterschiedlicher Kultur und Religion kommende Leute von vornherein akzeptiert worden und es war sogar eine Sehnsucht nach dieser Verfassung da. Also ich denke, dass es gerade, also dieser berühmte Verfassungspatriotismus, dass der natürlich eine Vorbildfunktion haben kann. Also das glaube ich schon. Mir ist aber auch klar, es ist immer nur eine formale Angelegenheit. Es ist schon nochmal was anderes, eine Lebensform zu teilen. Ich weiß nicht, ob das in der gleichen Weise funktionieren kann wie in den USA, wo es eben diese Autochtonen in gewisser Weise kaum gibt. Das sind die Indianer, das sind die Autochtonen. Und alle anderen, und bei uns ist es halt immer noch umgekehrt. Es gibt die Autochtonen, die weniger werden, das ist schon klar. Die meisten sind weg, ja. Aber sie sind noch da. Und okay. Aber es ist schwer zu übertragen. Das ist aber nicht nur das Problem in Deutschland. Das ist auch, Sie wissen, in Frankreich gibt es eine sehr starke politische Rechte, sehr gut organisiert, die gute Chancen hat, unter Umständen sogar irgendwann mal einen Präsidenten zu stellen. Das Gleiche gilt auch in anderen Ländern, ne? In Dänemark, wo halt, es ist sehr schwierig, es ist ein sehr schwieriges Problem. Also eins zu eins übertragen lässt es sich nicht, aber ohne Frage gibt es Dinge, die man sich vielleicht als Vorbild nehmen sollte. Das glaube ich schon. Wie gesagt, also dieses Einschwören auf Grundwerte einer Verfassung, das ist eine Besonderheit, die man in der Tat bewundern muss. Ohne dieses Einschwören würde es die Vereinigten Staaten halt auch nicht geben, ganz einfach.
Einer der Autoren, einer der wichtigsten Autoren dieser Verfassung, Thomas Jefferson, der natürlich auch insbesondere bei den Abschnitten über die Religionsfreiheit Hand angelegt hat, der war 1789 in Paris Gesandter der USA, und als die Revolutionäre die Barrikaden stürmten und merkten, naja, jetzt haben wir Erfolg, jetzt brauchen wir einen Text, wandten sie sich an Thomas Jefferson, und der schrieb dann den Text für die französischen Revolutionäre, der zu einem zentralen Dokument der europäischen Aufklärung geworden ist. Also so ganz fern scheinen uns unsere Kulturen nicht zu sein. Ja. Womöglich sollten wir uns das ab und zu klar machen, dass wir tatsächlich einen wesentlichen Impuls der europäischen Aufklärung den Amerikanern zu verdanken haben. Diesem unkultivierten Volk. Ja. Also, Sie hatten eine Frage. Okay.
Wie ist das Wort Sakrosankt gefallen? Wir reden von Kritik, und Sakrosankt heißt in meinem Verständnis, es ist nicht kritikfähig. Und sakrosankte Forderungen, die ja von bestimmten Glaubensgemeinschaften gestellt werden, sind dann eigentlich nicht integrationsfähig.
Ja, also das ist richtig, lass es mich kurz wiederholen.
Entschuldigung,
das Mikrofon. Also, Sie weisen darauf hin, dass ein wichtiger Begriff, der sei, dass bestimmte Fragen in der Kultur sakrosant, also nicht mehr kritikfähig sind, ja, und nicht der Kritik unterzogen werden dürfen. Und wie wir diesen Ansatz zu bewerten haben, wenn sich die Kritik entzieht, sozusagen, wenn man sich der Kritik entzieht.
Ich habe darauf hingewiesen, dass es in meinen Augen nur einen Weg gibt, also diese strenge Unterscheidung zwischen privat und öffentlich. Versuche ich an einem Beispiel nochmal zu verdeutlichen. Also die Toleranzidee ist eine Fundamentalformel unseres Zusammenlebens. Also können wir jetzt lange darüber reden, was Toleranz heißt, wie weit die gehen darf. Kann man Intoleranz tolerieren? Kann man nicht. sonst stellt man eben die Grundlagen des Zusammenlebens in Frage. Aber ich glaube, Sie, natürlich treffen Sie etwas. Es gibt einfach bestimmte Bedingungen, die für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. Diese Bedingungen sind zum Teil aufgrund von historischen Erfahrungen zustande gekommen. Zum Beispiel jetzt auch gerade die Diskussion über Ende des Lebens. Mir ist da immer etwas unwohl. Ich kann Ihnen das auch begründen aufgrund von einer persönlichen Erfahrung. Ich habe das ist schon fast 20 Jahre her, mal eine Studie gemacht für die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz zum Thema Euthanasie, über die frühe Euthanasie in dem ehemaligen Polen, also in der Nähe von Lodz, Litzmannstadt hieß das damals. Und mich hat es schon erschüttert, welchen Beitrag zum Beispiel die Ärzteschaft da geleistet hat. Welchen üblen Beitrag, muss man wirklich sagen. Und mir ist bei der ganzen Diskussion, die gerade letzte Woche geführt wurde, mir ist da einfach unwohl. Ich sehe die vielen, vielen problematischen Einzelfälle, aber wenn Sie sich einfach mal so 1,5 Jahre mit diesen Dingen beschäftigt haben, wo dann bestimmte Leute in so einem Bogen einfach darüber entschieden haben, welches Leben lebenswert ist, welches unnütz ist, welches freigegeben wird, ist man nicht mehr unbefangen. Also kurz und gut, es gibt hier bestimmte Dinge, die auch natürlich eine religiösen Erfahrung gründen, aber auch in ganz konkreten historischen Erfahrungen, die Hemmungen sichtbar machen und die sich auch niederschlagen in grundlegenden gesetzlichen Regelungen des Zusammenlebens. Wie gesagt, die Toleranz-Idee entstammt natürlich der Aufklärung und ist eine Bedingung dieser Form, dieser Lebensweise, wie wir sie pflegen. Gerade, also wir haben ja auch so eine Besonderheit, es gibt wenig große Länder, die konfessionell so gemischt sind wie Deutschland. Das ist eines der wenigen Dinge, die wir im Laufe der Jahrhunderte einigermaßen in den Griff bekommen. So einigermaßen, dass Katholiken und Protestanten sich nichts tun. War nicht immer so. Also, okay.
Nun gut. Ja, Toleranz als sozusagen nicht hintergehbarer Wert, um zumindest demokratisches Zusammenleben zu ermöglichen. Ja, sicher was dran. Karl Popper sagte, Demokratie herrscht dann, wenn man die Regierenden ohne Blutvergießen los wird. Ja, sind wir also noch auf der sicheren Seite. In der nächsten Woche werden wir uns anschauen, wie man politisches Reden analysieren kann, wie man es, wie man Rhetorik untersucht, ihre Wirkkraft, und zwar am Beispiel von Rosa Luxemburg. Und erzählen wird uns darüber etwas Francesca Vidal. Ich hoffe, Sie sind da wieder mit an Bord, falls Sie noch keine Programme haben. Hier liegen noch welche. Ich danke Klaus Wiegerling für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis nächste Woche. Dankeschön.